Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Heidelberger Bernd Spiegel hat ein langes, erfolgreiches Berufsleben hinter sich. Er war Psychologieprofessor, gilt als Begründer der Marktpsychologie mit einem eigenen Marktforschungsinstitut, das immer noch unter seinem Namen floriert. Als Autor kennt man ihn hauptsächlich in Motorradkreisen. Ende der 1990er Jahre erschien ein Buch über die Faszination und Psychologie des Motorradfahrens. Viele Jahre hindurch sah man ihn selbst auf einer 900er Honda über den Nürburgring Pesen als Trainer und Experte auch. Jetzt aber reibt sich die literarische Welt die Augen, denn Bernd Spiegel hat seinen ersten Roman veröffentlicht und das im zarten Alter von 94 Jahren. Er lebt immer noch im Heidelberger Raum, Corona-bedingt ist er am Telefon. Guten Morgen, Herr Spiegel.
Ja, guten Morgen.
Über 900 Seiten stark ist Ihr Debüt, Herr Spiegel. Wie kamen Sie denn als Psychologe, als Marktforscher und Biker dazu, solch einen Wälzer zu schreiben? Hatten Sie erst jetzt Zeit dazu?
Ja, ich hatte erst jetzt Zeit. Ich hatte ja vorher einiges zu tun. Aber ich habe schon viel, viel früher damit angefangen. Ich bin ja kein Schriftsteller, sondern ich sagte mir, ich muss eben besonders lang mir Zeit lassen, das ausreifen lassen. Und es ging ganz gut. Ende der 60er Jahre dachte ich mir, da muss irgendwie was geschehen bei mir politisch. Wie kann ich dafür sorgen, dass da meine Gedanken sich erst selber ordnen und dass es vielleicht von mir gäbe. Und dann fing ich an, Zettel zu sammeln, fast jeden Tag. Es ist eine ganze Bibliothek gewesen, also ein guter Regalmeter von Zetteln so bis Ende des letzten Jahrhunderts. Und ich fing dann auch an, Zeitgenössisches zu studieren und wirklich niederzuschreiben. Das begann erst so 2006, 2007 allmählich. Ich wusste aber schon ganz genau, was ich zu schreiben hatte. In meinem Zettelkasten gab es schon fertige Dialoge. Es war natürlich auch viel unnützes Zeug drin, was man nicht brauchen konnte. Aber ich habe dann reichhaltiges Material gehabt und konnte mir eigentlich Zeit lassen.
Milchbrüder beide heißt das Werk. Es handelt von zwei Jungs, die an derselben Mutterbrust lagen, deswegen Milchbrüder. Der eine ist der Sohn eines Industriellen, der andere der Sprössling von dessen Chauffeur. Sie wachsen dann wie Brüder auf und bleiben über 30 Jahre eng verbunden. Von 1915 bis 1945 erleben sie als junge Männer also die ganze furchtbare Zeit. Wie sind Sie, Herr Spiegel, auf dieses Brüder-Milchbrüder-Paar gestoßen? Wie haben Sie die entwickelt?
Ja, anfangs hatte ich nur einen namenlosen Menschen, der kein böser Mensch war, aber allmählich immer tiefer sich verstrickt und aber an den Nazi-Verbrechen dann auch beteiligt war. Das war mir aber zu wenig. Ich brauchte einen Widerpart. Zwillinge? Nee, das geht nicht. Die sind zu nah beieinander. Ja, Brüder ist nichts Besonderes. Ich wollte die besondere Verflochtenheit. Und da kam mir in den Sinn, die Milchbrüder. Das weiß man, man lest nicht das sofort als Leser in jedem Fall, was Milchbrüder sind, aber das kommt dann schon ganz bald. In einem der ersten Kapitel, wenn der Lehrer sich dann erkundigt, ah, ihr seid die beiden Milchbrüder, dann wird es dem Leser klar, um was es handelt. Das sind auf geheimnisvolle Weise verknüpfte Menschen, gleich alt. Früher waren beispielsweise die Knappen der Ritter, das waren gewöhnlich Milchbrüder. Das hatte also eine große Bedeutung. Auch im Islam spielt das eine Rolle. Und bei uns wird es nicht sonderlich registriert. Aber es sind immer zwei. Und daher heißt dann nochmal Milchbrüder, beide.
Ludwig und Viktor heißen die Milchbrüder. Beide wachsen wie selbstverständlich in dieses NS-System hinein. Ludwig wird sogar ein SS-Mann und später zu einem eiskalten Vernehmungsspezialisten, also sprich ein Folterknecht. Das ist eine echt gespenstische Figur. Zuerst ein ganz netter Kerl, hat anfangs eine jüdische Freundin. Was passiert da eigentlich psychologisch, Herr Spiegel, mit diesem Ludwig? Das ist ein Typus, nicht wahr? Und der war gar nicht so selten, oder?
Ich wollte ja einen angenehmen Menschen darstellen. Mhm. So oft wird man gefragt, wie konnte das passieren? Oder, ach, mein Vetter so und so, mein Onkel so und so, es war doch ein rechter Mann, der ist ja da fürchterlich reingeraten. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Deshalb war der Ludwig für mich eine wichtige Person, die ich als positiv zeichnete. Ich wollte ja, dass der Leser den Ludwig, also den späteren Übeltäter, dass er den genauso schätzt wie den Viktor, den anderen, der in anderer Weise Karriere macht. Und das dachte ich, das gelingt mir dann am besten, wenn ich den viele Dinge bestehen lasse, darüber erzähle, warum bei mir es gar nicht um die einzelne Story geht, sondern nur dem Leser diesen Ludwig ans Herz zu legen, um zu erreichen, dass der erkennt, das kann jedem passieren. Das sind nicht besonders schlimme Menschen gewesen, sondern die haben zunächst mal das Pech gehabt, in diese Mühlen zu geraten und haben sich immer tiefer verstrickt. Solche Verstrickungen gibt es im Roman noch mehrere, sind ja mehrere Erzählstränge, die teilweise unsichtbar verlaufen, dann wieder auftauchen, sodass da eine ganze Reihe von Wiederbegegnungsphänomenen entstehen beim Leser.
Sie selbst, Herr Spiegel, sind gut 10 Jahre jünger als Ihre beiden Helden. Dennoch haben Sie diese Zeit von 1933 bis 1945 ja doch bewusst erlebt. Sie waren 12, als die Synagogen brannten, mussten mit 17, 18 noch in den Krieg. Wie war das jetzt für Sie persönlich, sich für diesen Roman auch an all das zu erinnern?
Ja, das war dadurch, dass ich sehr früh fing mit der Zettelsammlung, von der ich sprach, war ich eigentlich nicht im geringsten bedrängt oder musste da irgendwas fertigstellen, sondern ist übertrieben gesprochen, aber mein Lebtag lang liefen diese Zettel neben mir her und reicherten sich an. Nicht nur mit Sinnvollem, aber was mir da in irgendeiner Weise geeignet erschien. Und dann hatte ich es, als das Niederschreiben ging, verhältnismäßig leicht. Ich musste nur im Ganzen die Sache noch konstruieren, ehe ich eigentlich schrieb, also eine Ordnung schaffen, wie denn diese verschiedenen Erzählstränge, es sind mindestens 4 große und ein paar kleine, zustande kommen. Es war auch für mich dann verhältnismäßig leicht. Ich habe mich nie unter Druck gefühlt und ich schrieb halt, soweit es ging, und ich wusste eigentlich immer ziemlich genau, wie es weitergeht, obwohl ich dann manchmal auch überrascht war, weil die Entwicklung sich anders vollzogen hat, als ich mir das so ursprünglich dachte.
Ihr Buch endet mit dem Zusammenbruch. Wir dürfen hier nicht verraten, was aus Viktor und Ludwig dann wird. Am Ende stehen ja die Fragen nach Schuld, nach der Verantwortung und die Litanei, wer hätte das denn ahnen können oder wir haben doch von gar nichts gewusst. Wie haben Sie denn selbst, Herr Spiegel, darüber gedacht in der Zeit nach 1945? Sie sind auch noch mit heiler, verwundeter Haut aus dem Krieg zurückgekommen, da waren Sie Anfang 20.
Ja, Anfang 20 zurückgekommen und da war sehr deutlich von uns ganz Jungen, ich studierte dann als ganz Junger und da gab es natürlich eine Reihe Studienkollegen, die wesentlich älter waren. Da waren 10 Jahre zum Teil dazwischen. Und die sprachen viel mehr von der Vergangenheit, ohne sich eigentlich zu offenbaren, während wir Jungen ganz stark interessiert waren auf die Zukunft. Wir sagten uns, es kann eigentlich nur noch aufwärts gehen, es kann besser gehen. Solange wir Hufverspeisung bekommen für 50 Pfennig, können wir uns über Wasser halten. Das gab es damals für die Studenten und jetzt konzentrieren wir uns mal aufs Studium. Ich hatte es verhältnismäßig leicht, weil ich aus dem regimekritischen Elternhaus stammte. Da hatte ich gut reden, dass ich eigentlich noch ich will nicht sagen, über der Sache stand, aber doch nicht irgendwann fanatisch war.
War denn aber das dann so, als sozusagen das ganze Ausmaß der Verbrechen, ja, der Massenmord, der Völkermord, zutage trat und immer deutlicher wurde, da waren Sie ja schon ein Psychologie-Student oder sogar Dozent. War das auch vielleicht auch so der Keim für Sie, für dieses Buch?
Ja, hat mir einen guten Hintergrund verschafft, mich einzuleben in die Psyche der einzelnen Figuren. Die unterscheiden sich ja auch erheblich voneinander und es ist auch eine Riesenschar. Es sind über 60 Personen, die irgendwo in dem Roman sich mündlich äußern, die also tatsächlich auftreten, obwohl es keine einzige dieser Personen jemals gab. Ich habe nicht irgendwelche Menschen dann mir rausgenommen, sondern so, den nehme ich jetzt als Ludwig und jenen als Viktor und das ist doch so und so, sondern die habe ich mir jeweils neu konstruiert, aber allen möglichen Erfahrungen mit irgendwelchen Menschen, die sind nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber diese Charaktere in dieser Abstimmung, wie wir es da hatten, die gibt es in der Wirklichkeit nicht. Die könnte es aber geben.
Jetzt mehr als 70 Jahre danach, Herr Spiegel, diese Wucht auch von Roman, ja, über 900 Seiten, sehen Sie das auch so als ein Vermächtnis von Ihnen an?
Ja, Gott, will ich nicht sagen. Mir wäre es recht, wenn beispielsweise, was da behandelt wurde, davon habe ich nichts gewusst, wenn das deutlicher wäre, dass das eine vielfache Abstufung ist. Man kann nicht sagen, davon habe ich nichts gewusst. Das dummes Zeug, da gab es zu viel. Sie erwähnten vorhin die brennenden Synagogen, aber es gab noch vieles andere. Davon hat man selbstverständlich gewusst. Man hat es vielleicht verdrängt. Und ich selbst wusste durchaus, dass in diesen KZs getötet wurde. Was ich nicht wusste, war, dass das eine industrialisierte Form der Tötung war.
Milchbrüder beide, das ist der Roman von Bernd Spiegel, erschienen in der Edition Fototapeta, 928 Seiten, der Umfang 28 Euro, der Preis. Vielen Dank, Herr Spiegel, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur und alles, alles Gute Ihnen.
Bitte sehr, Dankeschön.